Ich denke, dieses Thema, warum lässt Gott das zu, wird uns früher oder später in unserem Leben selber einmal so packen und bewegen, dass wir nach Antworten suchen, aber leider oft keine Antwort haben. Soviel ich hin und her in Kliniken selber war, auch jetzt mit meiner Frau, wurde diese Frage tagtäglich, oft mehrmals gestellt, von Angehörigen oder auch dann von betroffenen Patienten. Und ich denke, aus dieser Situation heraus bleibt einem selber gar nichts anderes übrig, wenn man sich in so einer notvollen Lage befindet, als dass man gründlich in der Bibel nachgräbt und nachfragt, warum? Wieso? Gibt es da eine Antwort? Ich will Sie einfach mal so mitnehmen in eine Situation, damit Sie vielleicht so ein kleines Stückchen mitempfinden können. Als wir jetzt im April in Heidelberg zur Nachuntersuchung waren, ich kam auf diese Intensivstation. Diese Intensivstation besteht aus 13 Betten, 9 Betten vor der Schleuse, 4 Betten hinter der Schleuse. Eine Schleuse ist also so ein steriler Trakt, wo man dann durchgeht, muss man sich waschen, umziehen und so weiter, wie wenn man in einen Operationssaal geht. Und da liegen dann die sogenannten Transplantierten hinter der Schleuse, weil es da ganz steril zugehen muss. Ich kam also auf diese Station, ich musste Unterlagen holen von dem behandelnden Arzt dort, um gewisse Untersuchungen in anderen Häusern, auch anderen Stationen durchführen zu lassen. Und als ich klopfte und machte einen Spalt die Tür auf, sitzt da ein Ehepaar, die ich kennengelernt hatte, parallel zu der Zeit meiner Frau dort, Januar, Februar. Gut, diese sprachen miteinander, der Arzt dachte, kleinen Moment noch, gut, sie kamen dann raus, sahen mich, man hat sich ja dort sehr viel auch mit dieser Frage beschäftigt und unterhalten und immer wieder Fragen auch von diesem Ehepaar gestellt bekommen. Und als sie so rauskamen, weinten die beiden wie die kleinen Kinder. Und dann war die Situation folgende, dieser Mann hat zweimal eine Chemotherapie gemacht bekommen. Dann sollte er abwarten, bis er den Einberufungsbescheid bekommt zur Knochenmarktransplantation. Aber dieser Bescheid kam zu spät. Als er zur Vorbereitung für die Transplantation hinkam, merkte man, dass schon wieder unheimlich viel Krebszellen in seinem Knochenmark waren. Und dann wurde eine hochdosierte Chemotherapie gemacht. Das ist das 20-fache des Normalen. Dabei sterben alleine 60%. Was das bedeutet, das heißt, die sterben nicht an der Leukämie, an dem Blutkrebs, Knochenmarkkrebs, sondern sie sterben an dieser Behandlung. Jetzt stehen diese Leute da, 6 Wochen nach dieser massiven Chemotherapie, wo, wie gesagt, schon viele auf der Strecke bleiben. Und er muss dann vom Arzt dieses Ergebnis hören, nach 6 Wochen bereits über 50% wieder Krebszellen. Inzwischen ist dieser Mann gestorben. Ich weiß nicht, wenn Sie in so eine Situation hineingestellt wären, wie reagieren Sie dann? Was tun Sie dann? Ich sehe da eine Frau vor mir, der Mann wurde dorthin gebracht. Sie kam aus dem Urlaub von Finnland. Abends bekam er sehr starkes Zahnfleischbluten. Das hörte nicht auf, man holte den Hausarzt, der konnte auch nicht helfen, er wurde in die Kieferklinik gebracht. Das war am Abend vorher. Am nächsten Morgen bereits war er auf dieser betreffenden Station. Leukämie. Und ich sehe diese Frau vor mir, wie sie auf dem Flur auf und ab lief, ständig weinte, mit dem Kopf schüttelte. Und ich kann so Leute nicht einfach laufen lassen. Ich sprach sie dann an und dann sagte sie, ich kann das nicht kapieren. Wieso lässt Gott das zu? Unsere Ehe war so gut und Es hat nie ein böses Wort gegeben, das nehme ich jetzt zwar nicht ganz ab, aber immerhin, nicht, doch eine intakte Ehe. Und jetzt sowas. Wie kann Gott so grausam sein? Wie gesagt, diese Frage bewegt uns früher oder später, vielleicht je mehr oder je weniger wir zu tragen bekommen. Kann man diese Frage eigentlich so stellen? Ist diese Frage so berechtigt? Nun, ich möchte mit Ihnen versuchen, einfach einmal dieser Frage nachzugehen. Ich erhebe damit nicht den Anspruch der absoluten Vollkommenheit. Ich kann also nicht alle Teile, die die Bibel anspricht auf diesem Sektor, an einem Abend abhandeln. Aber ich möchte zunächst 7 Schritte mit Ihnen durchgehen und versuchen, die Antworten, die die Bibel uns gibt, oder die Zusammenhänge auch von der Bibel her, einmal zu klären. Und wie gesagt, nicht einfach als Theoretiker, so dass man mal so darüber gearbeitet hat, eine theologische Arbeit verfasst und dann den Leuten, die es betrifft, dann irgendwo überstülpt und sagt, naja, okay, dann versuch's zu schlucken oder verschluck dich dran, ich kann nichts dafür. Sondern ich sage das als Betroffener. Als einer, der selbst in der Situation drinsteckt, will das auch vielleicht gleich so sagen, damit Sie so ein Stück auch das verstehen. Gestern, als ich nach Ulm gefahren bin, ich hatte gestern Abend den Ulm-Dienst, bekam ich dann, als ich in Ulm ankam, so um 5 Uhr etwa einen Anruf von zu Hause. Dann hatte meine Frau wieder Probleme und sie hatte dann in Heidelberg auf dieser gewissen Intensivstation dort, dieser Krebsstation, angerufen und dann hatte man ihr gesagt, also wenn das so ist, eine junge Ärztin noch, dann könnte es sein, dass die Sache wieder zum Ausbruch gekommen ist. Was man da innerlich durchmacht, kann man überhaupt keinem beschreiben. Nur, wie gesagt, ich komme und sage das als Betroffener. Der erste Punkt, grundsätzlich einmal, und das ist ganz wichtig, im Allgemeinen unterliegen wir einem grundsätzlichen Denkfehler. Wieso, warum, möchte ich gleich in den Einzelteilen aufzeigen, aber grundsätzlich denken wir diese Frage aus einer Situation, als wenn es den Sündenfall nie gegeben hätte. Das heißt, wenn wir diese Frage so formulieren, dann müssten wir eigentlich in einer Situation sein, dass es den Sündenfall nicht gegeben hätte. Dann könnten wir die Frage so formulieren. Aber wie gesagt, der Sündenfall hat stattgefunden. Das ist also ein Riesenproblem, ein Einschnitt im Menschenleben. Nur weil man nicht diese ganze Entwicklungsgeschichte grundsätzlich von der Bibel her sieht und von daher in seinem Denken mit einbringt, kommt man selbstverständlich zu Fehlschlüssen, also zu falschen Ergebnissen. Deshalb ist es ganz, ganz arg wichtig, dass Sie jetzt diese nächsten 7 Punkte erstmal so ganz grundsätzlich versuchen mitzudenken, damit wir also den Gedankengang der Bibel einmal denken lernen und von daher nun Schlüsse ziehen können. Das ist also ganz wichtig. Nun Punkt 1. In Jeremia 44, in Vers 7, sagt uns der Prophet oder dem Volk Israel damals, nun so spricht der Herr, der Gott Zebaoth, der Gott Israels, warum tut ihr euch selbst ein so groß Unheil an? Nochmal, warum tut ihr euch selbst ein so groß Unheil an? Ich muss so ein Stückchen Hintergrundgeschichte erzählen, damit wir diesen Hintergrund etwas klären. Nun, der Prophet Jeremia hat dem Volk Israel, das ist eine Zeit gewesen vor der babylonischen Gefangenschaft, so über den Daumen so etwa 600 Jahre vor Christus, ja, nur damit wir so eine Zeitordnung etwa haben, hat er angekündigt, dass die Babylonier kommen werden und Volk Israel in diese Gerichtsphase, also babylonische Gefangenschaft, abführen werden. Volk Israel hat mehr oder weniger nicht gehört. Der Prophet Jeremia hatte dann die Aufgabe, weil man nicht hörte, niederzuschreiben, was Gott ihm mitgeteilt hat. Und nun hat er einen Schreiber, dem diktiert er praktisch in die Feder, was nun wirklich ansteht, wenn Volk Israel nicht umkehrt, wenn sie nicht Buße tun, wenn sie nicht wirklich zurückkehren zu Gott und die Götzen aus ihrem Leben und aus ihrem Kultus, also auch aus dem alttestamentlichen Gottesdienst, endlich beseitigen. Was macht man daraufhin? Man erwischt den Jeremia mit seinem, also nun schriftlich festgehaltenen, was Gott ihm mitgeteilt hat. Er übergibt es dann, es geht dann weiter bis an den König, es wird vor den Ohren des Königs vorgelesen. Und was macht man damit? Man nimmt ein Blatt nach dem anderen, was er beschrieben hat, beziehungsweise sein Schreiber, und wirft es, nachdem man es gelesen hat, ins Feuer. So nach dem Motto, was nicht wahr sein darf, darf nicht wahr sein, also Feuer, zack, Ende. Nur glauben Sie bloß nicht, dass Wort Gottes nicht in Erfüllung ginge, auch wenn wir es A, nicht lesen oder B, ins Feuer werfen. Gottes Wort geht in Erfüllung bis zum I-Punkt. Das hat der Jesus uns außerdem auch mitgeteilt und das ist auch so. Nur, welche Situation ist jetzt hier konkret? Gott hatte dem Jeremia nun gesagt, mach dir keine Sorgen, ich werde für dich sorgen. Nämlich auch ganz konkret, wenn die Babylonier kommen. Und jetzt war folgende Situation. Jerusalem war von den Babyloniern umschlossen. Man hat also so einen Ring um Jerusalem gebaut. Zunächst mal also das Heer, Lager um Jerusalem. Dann wurde ja ein Ring aufgeschüttet, damit man also die Stadtmauer erobern konnte. Und jetzt passiert Folgendes. Mit einem Mal ziehen die Ägypter ab. Entschuldigung, die Babylonier ab. Und jetzt freuen sich alle und sagen, ah, Jeremia, du hast doch nur immer schwarz gesehen. Nicht hier, siehst du doch, Babylonier hauen ab. Und Jeremia sagt, Moment, die kommen wieder. Auch das hat Gott mir mitgeteilt. Ach, sagen die, du Schwatze, ja immer nur negativ sehen. Das ist ja gar nicht so. Warum? Du wirst jetzt erleben, die Ägypter kommen, unsere Verbündeten. Also Israel und Ägypten hatten einen Nicht-Angriffspakt, beziehungsweise sie hatten einen Friedensvertrag, der sie auch verband. Insofern, wenn einer von beiden angegriffen wurde, war es selbstverständlich, dass der andere zu Hilfe kam. So, die Ägypter kamen, ja, die sind so 15 Meter entgegengekommen, nicht, und haben dann die Babylonier vergessen. Die Ägypter sind gar nicht so gekommen, wie die Israeliten sich das vorgestellt haben. Wie gesagt, Jeremia kündigt an, die Ägypter kommen nicht, sondern die Babylonier kommen wieder. Und genauso geschah es. Gott hatte dem Jeremia dann noch weiter mitgeteilt, nämlich konkret, pass auf Jeremia, du wirst zwar mit abgeführt, also in die Deportation Richtung Babylonien, aber nach ein paar Tagen lasse ich dich frei. Gott sorgt also für den Jeremia. Er nimmt ihn wahrhaftig in Schutzhaft, um ihn zu schützen vor seinen eigenen Leuten. So konkret gibt Gott vorher dem Jeremia schon zu erkennen, was er vorhat. Und das geschieht nun auch so. Jeremia wird mitgenommen einige Tage und dann bekommt er die Freiheit. Er kann zurückgehen nach Jerusalem. Als er in Jerusalem ankommt, findet er dort so einige versprengte Gruppen, die sich zunächst ganz selbstverständlich ja so ins Hinterland abgesetzt haben, die also noch früh genug die Stadt verlassen konnten, sich dann irgendwo Verstecke besorgen, irgendwo in Felsen oder wirklich untertauchen. Und die kommen jetzt zurück nach Jerusalem. Und jetzt kommt die Frage konkret, die sie stellen an den Jeremia, was sollen wir jetzt tun? Jetzt überlegen wir bitte ganz genau. Die Situation, dieser ganze Hintergrund, Großteil ist schon nach Babylon abgeführt. Diese Gruppe, diese, naja, vielleicht noch ein paar Tausend, die übrig geblieben sind. Und die fragen jetzt konkret in Jeremia, eigentlich hätten die doch langsam wach werden müssen, nicht? Nachdem das doch wirklich buchstäblich das in Erfüllung gegangen ist, was Jeremia im Auftrag Gottes gepredigt hatte. Nein, sie sind immer noch nicht wach gewesen. Sondern sie fragen zwar Jeremia, was sollen wir jetzt tun? Aber was geschieht? Nachdem sie ihn gebeten haben, sogar konkret, Jeremia, bitte für uns bei Gott, dass Gott uns konkret Wegweisung gibt, geschieht Folgendes. Jeremia betet, Jeremia bekommt Antwort und kommt mit der Antwort nun zu diesen Israeliten. Und zwar hatten sie ihn gefragt, sollen wir jetzt zu unseren Verbündeten nach Ägypten gehen oder sollen wir hier bleiben? Was ist Wille Gottes? Jeremia gibt ihnen die Anweisung, nicht weiter Richtung Ägypten gehen, sondern zurück nach Jerusalem und in Jerusalem bleiben. Und Gott hatte zugesagt, da werde ich euch bewahren. Und was tut man? Man sagt, nein. Wir wollen nicht nach Ägypten. In Kapitel 42, 19 steht, das ist das Wort des Herrn an euch, die ihr übrig geblieben seid in Juda, dass ihr nicht nach Ägypten zieht. Darum erkennt, dass ich euch heute gewarnt habe. Was macht man? Man geht also doch nach Ägypten. Und die Leute sagen, und das ist ganz ungeheuer, was sie jetzt hier aussagen, in Kapitel 44, da steht, den Worten, die du im Namen des Herrn uns sagst, wollen wir nicht gehorchen. Kann man das verstehen? Ist doch nicht zu begreifen. Sondern wir wollen all die Worte halten, die aus unserem eigenen Mund gekommen sind, und wir wollen nach Ägypten ziehen und wir wollen der Himmelskönigin opfern, wir wollen ihr Trankopfer darbringen und so weiter und so weiter. Und deshalb sagt der Jeremia ihnen, warum tut ihr euch selbst ein so groß Unheil an? So, um das jetzt ganz konkret zu formulieren für uns heute, würde ich Folgendes sagen. Warum leben wir, obwohl Gott uns in seinem Wort auch im Neuen Testament ganz konkret Anweisungen gibt, was Wille Gottes ist, warum leben wir immer noch in unserem alten, bis dahin normalen, sogenannten christlichen Leben? Dein christliches Leben allein tut's nicht. Deine christliche Taufe und Konfirmation und dann vielleicht noch Trauung und Beerdigung, die werden dich nicht in den Himmel bringen. Keine Sorgen, die werden nur die Freifahrtkarte für die Hölle. Ganz sicher. Konkret, was ist Wille Gottes? Gottes Wille ist, dass wir umkehren und endlich das tun, was Gott will. Nach seinem Wort, nach seinen Geboten und Rechten zu handeln. Und das erste wäre dann, dass wir zu dem Herrn Jesus konkret hinkommen, ihm unsere Schuld bekennen und ihn persönlich bitten, uns mit Gott, mit dem Vater im Himmel zu versöhnen. Das ist der allererste Wille Gottes. Also nicht irgendwo nur ein bisschen beschaulich fromm sein. In diesem Zusammenhang darf ich hinweisen auf das Buch der Richter im 5. Kapitel. Da weist Gott zunächst einmal hin auf ein Problem, was wir in gleicher Weise haben. Wenn ich ins Alte Testament hineinschaue, erlebe ich immer wieder eine Formulierung, nämlich, dass es 40 Jahre Ruhe war. Nachdem also Krieg und Not und Hunger und weiß ich was alles war, hat Gott dann, nachdem Volk Israel wirklich neu sich orientiert hat, nach Gott geschrien hat und Buße getan hat und so weiter, so hatten sie dann 40 Jahre Ruhe. Eine gnädige Zeit. Und interessant ist, dass nach 40 Jahren, immer wieder nach 40 Jahren, begann dann so der alte Schlendrian offensichtlich wieder. Man fing an, so nach und nach immer weniger nach Gott und seinem Willen zu fragen. Oh, glauben Sie bloß nicht, dass der Gottesdienst nicht abgehalten wurde. Der Gottesdienst lief genau nach FF. Der Gottesdienst wurde vielleicht viel genauer gehalten als bei uns heute. Da wurden die Opfer gebracht, da war alles wirklich bestens. So gesehen ja. Nur, und das bemängelt Gott, mit eurem Herzen seid ihr nicht mehr dabei. Und nach 40 Jahren lässt Gott erneut Not zu. damit Volk Israel so ein Stückchen unter Druck gerät, damit sie zum Nachdenken kommen und wieder das Schreien lernen im Gebet um Hilfe. Was mich heute, wenn ich diese 40 Jahre immer wieder begegnet uns, wenn Sie Buch der Richter lesen, nicht, da haben Sie das x-mal hintereinander, immer wieder 40 Jahre, wunderschöne Zeit, Gnadenzeit, Ruhe, Aufbau und natürlich dann mit verbunden Schlendrian. Man fragt nach allem Möglichen, nicht, nach dem eigenen Willen, beziehungsweise nach dem Maß und Ziel, was man sich selbst oder die Gesellschaft so vorgibt. Nur um da so ein Beispiel zu nennen, ich weiß nicht, ob Sie den Film so Momo oder Unendliche Geschichte hier von Michael Ende und so, diese ganzen Dinge, diese übersinnlichen Wahrnehmungen heute, dieser ganze Aberglaube, alles was da so kommt. Unser kleiner Sohn, der 11-Jährige, hat das jetzt zurzeit in der Schule, nicht? Müssen sich so einen lumpigen Film da angucken, so ein Mistzeug da, da wird dann drüber gearbeitet, dann müssen sie arbeiten, drüber schreiben und lauter so Murks. Und dann habe ich also in der Schule angerufen und habe gesagt, mein Sohn wird den Film nicht weiter mit anschauen und ich bin da nicht nur gegen, sondern ich werde ihm auch das nötige Informationsmaterial liefern. Und da hat mich der Schuldirektor also dann angerufen, erbost, die ganze Lehrerschaft sei aufgebracht wegen meinem Verhalten und so weiter. Und dann sagte er mir unter anderem, das ist nun in unserer Gesellschaft so, dieser Film oder diese Filme sind anerkannt, haben sogar mit Prädikat abgeschnitten und Sie wollen sich alleine gegen diesen Film auflehnen und lauter Mords. Ich habe gesagt, wissen Sie, mich interessiert es überhaupt nicht, was unsere Gesellschaft denkt oder tut, sondern entscheidend ist, was sagt uns Gottes Wort. Und wenn wir da nicht mehr nachfragen, dann gibt es absolut Katastrophe. Und dann sagte ich ihm, gucken Sie mal, wie machen Sie das eigentlich bezüglich Abtreibung? Nur weil die Gesellschaft heute so denkt, kann man jeden Tag, habe ich ihm klar so gesagt, kann man an jedem Arbeitstag in der Woche 1000 Kinder einfach ermorden. Nicht? Nur weil das so üblich ist, ja? Weil man da nichts mehr bei findet. Nein, nein. Ich sage, entweder ist Gott Maßstab oder wir können alles vergessen. Es gibt natürlich Probleme in der Schule, nicht? Aber das interessiert mich überhaupt nicht. Nicht? Wir haben hier unseren Stand auch zu vertreten. Also, wir sehen 40 Jahre Ruhe und dann kommt wieder leider Katastrophe. Wenn ich unsere Geschichte anschaue, Sie wissen jetzt, wo ich hin will. Wenn ich so Kriegsende denke, 45 bis dann so Inflationszeit und alles durch war und so mit 50 kam so der Aufbau wieder. Nicht? Dann kamen so die langsam etwas besseren Tage. Wenn ich jetzt anfange zu rechnen, wird mir etwas komisch ums Herz, ganz ehrlich. Warum? Weil wir, wenn ich überlege, seit 1945 mit Sicherheit weiter weg von Gott sind, als wir damals waren, oder? Wir haben heute eine Gesellschaft, die viel mehr unterwegs ist von Gott weg, als zur damaligen Zeit. Und wenn wir heute so sehen in unserem Volk, wie viele da heute zum Glauben kommen, in Evangelisationen oder in sonstigen Veranstaltungen in der Gemeinde, dann ist das ein Jammer. Gegenüber dem, was vielleicht 48 bis 56 oder so gelaufen ist. Wir sehen also, wir leben in einer Zeit, wo wir wirklich, ich würde sagen, schon eigentlich als Christen höchste Zeit haben, etwas zu unternehmen. Und zwar vor Gott Buße zu tun, umzukehren, mit unserem Leben in Ordnung zu kommen. Also, erste Grundposition ist, wir verursachen durch unser eigenes sündiges Verhalten, dass Gott oft gegen uns ist, dass Gericht kommen muss. Jetzt muss ich aber dazu Folgendes sagen, es geht oft nicht darum, dass Gott jetzt Gericht über uns kommen lässt, das ist nur eine Seite, sondern auch die andere Seite. Je weiter ich mich von Gott wegbegebe, umso näher begebe ich mich oder umso mehr begebe ich mich ins Kraftfeld oder in den Machtbereich Satans. Und sein Steckenpferd ist grundsätzlich Blut, Tränen, Leid und Krieg. Grundsätzlich. Nur dazu nachher mehr. In Römer 1, Vers 18 steht, Gottes Zorn vom Himmel wird offenbar über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit gefangen halten. Dazu muss man so ein klein bisschen erklären, ich will Ihnen das sagen, was heißt das eigentlich, Wahrheit in Ungerechtigkeit gefangen halten. Sie sehen, ich habe hier ein Taschentuch, ich nehme das mal zwischen meine beiden Hände. Ich nehme es gefangen, ich umschließe es. Also so stark ist es nicht, dass es da allein wieder raus kann. So fest halte ich es zu. Können Sie es sehen? Nein, es ist total umschlossen. Ich halte es gefangen. Es kann nicht raus. Das heißt nichts anderes als, trotz besseren Wissens, Sie haben einmal Konfirmandunterricht miterlebt, nicht? Sie haben einmal selber vielleicht Bibel gelesen, waren mal Evangelisation, haben eine Bibelwoche miterlebt oder weiß ich was, oder im Gottesdienst. Sie wissen also viele Dinge und trotz meinem Wissen tue ich genau das, was Gott nicht will. Resultat: Gottes Zorn vom Himmel wird offenbar über alles gottlose Wesen und über alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit, also Christus, das, was Gott will, in der Ungerechtigkeit, also in ihrem sündigen Verhalten, gefangen halten. Kapiert? Von daher müssen wir also damit rechnen, und ich sage das ganz bewusst auch, ist das Gottes Gnade, wenn er ein Stück Gericht schenkt, damit wir wieder wach werden können. Die Strafe Gottes, um das mal so zu sagen, geht aber nicht in die Richtung, dass er so in Richtung Vergeltung für handelt, sondern es ist Hilfe für morgen. Verstehen Sie den Unterschied? Wenn also zum Beispiel ein Kind in irgendeiner Form die Anweisungen der Eltern übertreten hat, also ungehorsam war, dann versuchen ja die Eltern irgendwo mit erzieherischen Maßnahmen dem entgegenzusteuern, auf den richtigen Weg wiederzubringen. Falsch wäre, wenn diese erzieherische Maßnahme aus einem Affekt so von 0 auf 180 und dann, Moment, hier können wir als Eltern was lernen, wie Gott handelt. Gott hat nie so, sondern er hat gestraft, um zu helfen, dass es morgen besser wird. Riesen Unterschied. Können wir also noch für die Erziehung nebenbei was lernen. So, also erster Hauptpunkt, wir verursachen durch unser sündiges Verhalten, dass Gott strafen muss, beziehungsweise dass wir uns so ins Machtfeld Satans begeben, dass er seine Spielchen mit uns treibt. Das zweite, zweiter Hauptpunkt. Jünger fragen, was hat dieser, oder den Herrn Jesus, ja, was hat dieser eventuell getan, beziehungsweise seine Eltern, dass der so krank ist? Die Jünger kommen also zu dem Herrn Jesus und sagen, da ist so ein junger Mann, schrecklich krank, oder ein Kind, und dann sagen sie, stopp, also, da muss also ganz selbstverständlich bei den Vorfahren irgendwie einer gewesen sein, Mensch, ja, so. Und was sagt der Jesus? Nein, so nicht unbedingt. Sondern in diesem Fall, auf dass die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Wir können also nicht immer gleich Rückschlüsse ziehen und sagen, na, wer weiß, ob bei dem wirklich alles so in Ordnung ist. Diese Rückschlüsse sind nicht in jedem Fall richtig. Das Dritte. Gott spricht im Alten wie im Neuen Testament und sagt uns sehr deutlich, dass er Aberglauben nicht toleriert. Aberglauben ist eines der schlimmsten Dinge, die es überhaupt in den Augen Gottes geben kann. Zum Aberglauben müssen wir natürlich einiges dann sagen, aber ich denke, das wissen Sie so grundsätzlich, alles was so mit Wahrsagerei, mit Spiritismus, mit Kartenlegen, ja, oder mit Handlinien lesen. Auch muss ich in dem Zusammenhang natürlich sagen, Yoga, autogenes Training, transzendentale Meditation führen in diese Richtung, machen abhängig von anderen Machtbereichen, das muss ich laut und deutlich sagen. Oder auch gewisse Musiken, die sogenannte psychedele Musik oder so, also eine Art Rockmusik, ist gefährlich, kann ich also nicht so ohne weiteres hinnehmen. oder alles, was mit der Freimaurerei und so weiter. Gut, ich denke, das reicht. Mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Auch das, was heute so ganz modern rüberkommt, diese ganze Esoterik oder auch New Age und so weiter, alles geht in diese Richtung. Aberglaube ist keine normale Sünde. Die Bibel unterscheidet, und jetzt müssen Sie gut aufpassen, zwischen zwei verschiedenen Größenordnungen der Sünde. Sünde Nummer eins, so das ganz normale, wenn man vielleicht aus Versehen jemanden belügt, ich sage nicht bewusst belügt, ja, sondern auch aus Versehen belügt. Oder wenn da irgendwie Unwahrhaftigkeiten oder so, so dieses ganz normale, du sollst nicht. Ja. Aber dieser zweite Block ist Gräuelsünde. Und diese Gräuelsünde beinhaltet Aberglauben und alles, was auf dem Gebiet der Sexualität, Sie hören richtig, ja, auf dem Gebiet der Sexualität außerhalb einer rechtmäßig öffentlich geschlossenen Ehe geschieht. Um es konkret zu sagen, jede Unzucht, selbstverständlich, jede Hurerei, jeder Ehebruch ist Gräuelsünde vor Gott. Das können Sie nachlesen in 3. Mose 18 bis 3. Mose 20. Das wird im Allgemeinen nicht unterschieden, kaum gepredigt, aber wenn wir so ein Thema abhandeln, müssen wir auch die Hintergründe wissen. Nur ist jetzt ein Riesenunterschied. Bei der normalen Sünde steht Römer 1, Gott zieht seine bewahrende Hand zurück, können wir übersetzen. Luther übersetzt da, darum hat Gott sie dahin gegeben. Das heißt, Gott lässt sie laufen. Das Problem also bei normaler Sünde ist, Gott wird ihnen gegenüber passiv und sagt, okay, wenn du unbedingt in der Sünde leben willst, dann probier aus, wir sehen, wie weit du kommst. Bei der Größe oder dem Block Aberglauben ist die Sache anders. Und zwar wird Gott da nicht oder ist Gott da nicht passiv, sondern er wird aktiv. Und zwar steht da, 3. Mose 18 bis 3. Mose 20, immer wieder, Gott sagt da, ich werde mein Angesicht gegen ihn setzen. Das heißt, ich werde also aktiv gegen den Betreffenden vorgehen. Und ich denke, das muss man sich sehr deutlich sagen, wer im Bereich des Aberglaubens in seinem Leben praktisch unterwegs ist, wer da also praktiziert, auch das, was heute, ich weiß nicht, wie das hier in eurer Gegend ist, aber jedenfalls bei uns in der Gegend, immer mehr wird also ständig angerufen, auch von besorgten Eltern, die in Not sind wegen ihrer Kinder, da machen sie in der Schule Tischrücken. Oder sogenanntes Gläschenrücken oder so. Ja? Weiß nicht, wie sagt man da hierzu? Auch so, ja? Ja. Nicht? Oder man fängt an zu pendeln, nicht? So mit Faden und so weiter. Na, bekommt man ein Kind oder fünf oder 20, nicht? Kriegt man Junge oder Mädchen. So als kleines, schönes oder weniger schönes Gesellschaftsspiel. Nur diese Dinge führen dazu, und jetzt passen Sie gut auf, dass wir in den Herrschaftsbereich Satans kommen und Satan bekommt in unserem Leben ein Anrecht. Und glauben Sie mir, ich habe das x-mal erlebt in der Praxis der Seelsorge, Satan gibt diese betreffenden Leute nicht einfach frei. Glauben Sie bloß nicht, dass das so einfach wäre. Dazu kommt noch, dass Gott aktiv wird gegen dich. Und das führt dann dazu, dass es zur Besessenheit kommen kann. Also das, was die Bibel, das Neue Testament, zur Zeit Jesu, erfahren wir ja etliches darüber, wie der Jesus zum Beispiel ein besessenes Kind oder einen besessenen Mann oder Frau oder so, von den Dämonen befreit. Das ist nicht also irgendwo, wie dann in modernen Übersetzungen dann als Überschrift steht, ein fallsüchtiger Knabe oder noch moderner steht dann da, ein epileptischer Junge. Epilepsie? Gut, das gibt es auch. Nur, ich habe erlebt, dass die Dinge, die da im Neuen Testament steht, über diese Bereiche, ich habe die selber so erfahren, wie sie da vorhanden sind. Nichts mit Epilepsie. Diese Dinge traten dann auf, wenn man im Namen Jesu anfing zu beten. Dann mit einem Mal ging der Theater los, aber ganz massiv. Aber der Jesus macht auch frei daraus. Nur, ich muss nochmal sagen, bitte denken Sie daran, wenn dieser Bereich des Aberglaubens, auch hier dieses Bepusten oder Besprechen bei Krankheiten und so weiter, nicht? Wenn diese Dinge praktiziert werden, bekommt Satan ein Anrecht an uns. Dazu kommt also das Zweite dann aber auch, dass Gott gegen uns wird, aktiv. Und das ist nicht vom Pappe. Ja, dadurch, dass er uns verstößt. Er verstößt uns. Das Vierte. In der Geschichte Hiobs haben wir eine Formulierung, die der Hiob dann bringt. Er sagt, ist auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Das heißt, um es mal anders zu formulieren, Sie kennen ja die Geschichte Hiobs so ein bisschen. Als Hiob selber dann erst sehr reich und große Familie, alles wunderbar und gesund. Und dann mit einem Mal, dann tritt Satan vor Gott und sagt, naja, der Hiob kann gut fromm sein. Ha, lass den mal selber so ein bisschen so richtig in Probleme hineinkommen, in Krankheit und Not und Tod auf seine Herden und so. Dann wollen wir mal gucken, nicht, lieber Gott, was der Hiob dann macht. Und was geschieht? Gott gibt Satan die Genehmigung, den Freiraum, den Hiob in wirklich absolute Not hineinzubringen. Aber er begrenzt dies auch und sagt, aber taste sein Leben nicht an. Da ist die Grenze. Also trotz all der auch selbst schweren Not, die er durchleidet, auch dann gesundheitlich, so wirklich an der Grenze des Todes, sagt Gott, du aber keinen Schritt weiter. Bis dahin kannst du ihn versuchen. Die Freunde kommen zu Hiob, seine auch geistlichen Freunde, seine Brüder, nicht, und sagen, na Hiob, du pass mal auf, ich glaube, wir müssen mal so in Einzelseelsorge gehen, mal so ein bisschen aufbaggern, was da so in deiner Vergangenheit alles nicht in Ordnung war. Nicht? Also mal raus mit der Sprache, wo ist der Faul in deinem Leben? Nicht? Und der Hiob kann ihnen gar nichts sagen, wo da was besonders faul war. Aber er sagt und bekennt, formuliert das mit meinen Worten, ist dann ein Mensch unter dem Himmel, der wirklich vor Gott ganz 100% sein könnte? Aber Hiob bleibt Gott treu. Nun, in diesem Zusammenhang muss ich das vielleicht dann einfach nochmal konkret sagen. Ich spreche ja nicht wie ein Blinder von der Farbe, sondern wir haben ja wirklich genug Probleme zu Hause. Eben meine Frau mit der Leukämie seit vergangenem Jahr Ostern. Und wir haben inzwischen 3 Chemotherapien hinter uns, eine Krebsoperation und jetzt die Knochenmarktransplantation im Januar. Ich selber bin ja auch nicht so ganz kerngesund. Ich weiß, wie das ist, wenn man gesagt bekommt, nur noch 3 Monate zu leben. Und ich weiß, wie das sich anhört und was man da innerlich durchmacht, wenn man gesagt bekommt, was ich, Leberzirrhose oder Leberkrebs oder auch Leukämie, nur in einer völlig anderen Form. Es gibt ja viele Leukämieformen. Und ich weiß, wie das ist, wenn man aus dem Krankenhaus nach Hause gefahren wird zum Sterben. Das habe ich alles mehrere Male hinter mir. Von daher, ich weiß, wie brennend dann die Frage vor einem steht, wieso, warum ich, warum immer ich? Und warum jetzt meine Familie? Nicht? Diese Frage könnte ja ohne Frage hochkommen. Aber deshalb hoffe ich, dass Sie mir das auch umso besser jetzt auch abnehmen, was ich auch zur weiteren Erklärung dieser Situation sagen muss. Das Fünfte. Wenn ich Christ bin, heißt das noch lange nicht, dass ich ohne Probleme durchs Leben gehe. Aber ich darf mittendrin erfahren, dass Gott in seiner Macht durchträgt. Wenn ich 2. Korinther 1 lese, wie der Apostel Paulus davon berichtet, wie Gott ihn wirklich schwerste Wege führt, dann sehe ich, und das müssen wir einfach jetzt so im Zusammenhang auch sehen, dann sehe ich, wie der Apostel Paulus durch Tiefen geführt wird, damit er zum Beispiel der Gemeinde der Philipper, ja, damit er denen Hilfe und Wegweiser sein kann. Das heißt also, an dem Beispiel des Paulus darf die Gemeinde, obwohl sie eigentlich Angst hat, jetzt selbst auch in diese Verfolgung hineinzukommen, darf sie sehen, wie Gott den Paulus dennoch
gnädig durchbringt, durch all die Not und all die Tiefen.
Also, dass sie mitgetröstet sind durch den Trost, den der Apostel Paulus in all der Not durchleidet und dann auch erfährt. Damit er dann die anderen wieder trösten kann. Also, wenn Gott, und das müssen wir jetzt so im Zusammenhang sehen, natürlich für die, die bewusste Christen sind, wenn Gott Christen schwere Wege führt, dürfen wir das nicht so isoliert nur auf diese eine Person oder diese eine Familie sehen. Sondern Gott möchte durch diese Erfahrung, durch diese Führung auch anderen im Umfeld Hilfe geben, noch besser oder noch genauer nach Gottes Willen zu leben und Vertrauen zu lernen. Wenn ich so das nur so als Zeugnis sagen kann, in all den Schwierigkeiten und Nöten haben wir eigentlich immer, durchweg immer erlebt, dass Gott in seiner Macht darüber steht. Dass er durchgetragen hat. Auch dann, wenn meine Frau zunächst also völlig ablehnend und voller Angst war, wenn es dann in diese Situation hineinging, war sie vollkommen ruhig. Deshalb, wir wissen aber, Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieben, hier steht nicht, die sich irgendwann wo mal bekehrt haben, ich hoffe, sie unterscheiden das sehr gut, sondern Bekehrung ist Voraussetzung. Und dann ihn lieben heißt doch konkret auf ihn hören. Der erste Liebesbeweis ist Hören auf Gott. Also wie viel Zeit geben Sie eigentlich Gott, wirklich auf ihn zu hören, sein Wort zu lesen, unter sein Wort zu gehen, Gemeinschaft mit denen zu haben, so zum Beispiel in einem Hauskreis, Hausbibelkreis, dass man da miteinander auch beten kann und diese Fragen bewegen kann von der Bibel her, ist entscheidend. Also, die Gott lieben, denen müssen alle Dinge zum Besten dienen. Das ist ein wunderbares Geschenk. Von daher nie einen sinnlosen Weg, sondern immer ein getragen, geborgen und gehalten sein. Der sechste. Immer dürfen wir davon ausgehen, dass die Wege, die Gott führt, auch wenn sie noch so schwer sein mögen, Liebeswege Gottes sind. Auch wenn wir es gar nicht kapieren. Ich möchte dazu einfach ein Beispiel erzählen. Manche kennen es schon, aber macht nichts. Ein Vater geht mit seinem Sohn, der Vater ist Förster, geht mit seinem Sohn, er war leidenschaftlicher Schmetterlingssammler, durch den Wald. Der Sohn hatte einen Kescher dabei, der Vater seine Flinte. Manche kennen dieses Beispiel. Ja, das ist also kein Geschichtchen, sondern ein so geschehenes Erlebnis. Der Vater geht also los mit seinem Jungen. Mit einem Mal da auf so einem Waldweg am Rand sieht der Junge einen wunderschönen Schmetterling. Und er mit seinem Kescher dann dahinterher versucht, den Kerl zu kriegen. Der Junge läuft ständig hinter dem Schmetterling her und entfernt sich so immer weiter von seinem Vater. Nach einiger Zeit ist er so weit weg, dass der Vater ihn kaum noch sieht. Und nun beobachtet der Vater ihn, wie dieser Junge mit einem Mal so 90 Grad vom Waldweg abbiegt und der Vater weiß, aha, das ist Richtung Steinbruch. Als der Vater das sieht, bekommt er wirklich Herzbeklemmung. Es fängt er an zu rufen, zu schreien da im Wald, hinter seinem Jungen her. Er soll stehen bleiben. Aber der Schmetterling nicht, der flattert hin und her und der Junge als hinterher. Aber durch diesen schweren Atem und den Laufen konzentriert er auf den Schmetterling und diese Entfernung zwischen den Bäumen hört der Junge nicht. Als der Vater jetzt hinter ihm anfängt herzurennen und zu schreien, reagiert er immer noch nicht. Und jetzt bleibt dem Vater eigentlich fast gar nichts anderes übrig, als das, was er jetzt tut. Er reißt die Flinte von der Schulter, spannt durch, legt an und schießt sein Kind nieder. Er rennt zu seinem Jungen hin, nimmt ihn auf die Arme, trägt ihn zurück zum Ausgangspunkt, zum Auto, fährt ihn in die Klinik, dort wird er operiert. Und jeden Tag, wenn er in die Klinik kommt und seinen Jungen besucht, dann sieht er zwei Augen, die ihn dann, wenn er zur Tür reinkommt, hasserfüllt, vorwurfsvoll anschauen. Und dann dreht sich der Kopf zur Wand und kein Gespräch mehr möglich. Der Junge war total verschlossen. Und nur in seinen Augen dieser Vorwurf, du hast auf mich geschossen. Der Vater ist oft aus dem Zimmer rausgekommen auf den Flur
gegangen und hat geweint. Hat geweint wie ein kleines Kind. Warum? Weil er einfach keinen Kontakt zu seinem Kind herstellen konnte. Keine Kommunikation, nichts.
Es kam der Tag der Entlassung. Der Vater holt seinen Jungen ab, aber er fährt nicht mit ihm nach Hause, sondern er fährt mit ihm in den Wald. Er trägt ihn auf seinen Armen bis zu dem Punkt, wo er da 90 Grad vom Waldweg abgebogen war, in Richtung Steinbruch und setzt sein Kind dort ab. Der Junge, er fängt nun an zu gehen, zu humpeln, diesen Weg, den er damals gelaufen hat. Und als er am Abgrund steht, da bricht er weinend in den Armen seines Vaters zusammen. Jetzt hat er verstanden, hat er kapiert. Es ist Liebe Gottes, die ihn zurückholen wollte. Und ich denke, manchmal in unserem Leben haben wir genau diese Situation, dass wir überhaupt nicht verstehen, warum gerade ich, warum muss ich durch all diese Tiefen hindurch? Moment, seid ihr zunächst mal ganz gewiss, es ist Liebe Gottes, die heimbringen will, die bewahren möchte davor, dass man falsche Wege geht und irgendwo im Abgrund endet. Das siebte, 2. Mose 13 und 14, Volk Israel ist in einer ausweglosen Situation. Und zwar, sie sind aus Ägypten ausgezogen, sie stehen unmittelbar vor dem Schilfmeer, neben ihnen die Berge, hinter ihnen die Ägypter. Was jetzt tun? Jetzt fangen schon einige an und kakeln darum oder jammern und sagen, ach, wären wir bloß in Ägypten geblieben, und ist ja ganz verständlich. Nur Gott schenkt diese heilige Ausweglosigkeit, wozu? Damit sie Gottes Macht kennenlernen. Ganz ehrlich, an welcher Stelle in ihrem Leben haben sie die größten Gebetserfahrungen und die nächste Nähe Gottes erlebt? So in den Höhenflügen, besser konnte es gar nicht sein, oder in den Tiefen, wo man fast nicht mehr, ja, fast nicht mehr beten konnte. Warum? Weil man da so ein Kloß im Hals hat. Und man nur noch sagen konnte, Herr Jesus, ich will dir aber trotzdem treu bleiben. Und ich danke dir, dass du da bist, auch wenn ich jetzt manchen Weg nicht verstehe. Heilige Ausweglosigkeit ist also Hilfe Gottes auch für seine Kinder, für bewusst gläubige Christen, damit sie seine Macht, seine Nähe, aber auch seine Handlungsmöglichkeiten erfahren und erkennen und damit vorbereitet für noch schwierigere Etappen in ihrem Leben. Also, das Handeln Gottes heute ist helfende Vorbereitung für morgen. Deshalb fangen Sie an, Ja, Vater, zu buchstabieren in der Schwierigkeit heute, damit Sie die Schwierigkeit morgen vorbereitet überwinden können. Das ist ganz wichtig. So, das wären so diese sieben Hauptpunkte zunächst einmal. Nur, es ist wichtig, dass wir nun eine ganz bestimmte Reihenfolge der Entwicklung einmal beobachten, wieso es überhaupt zu der Situation kommt, in der wir uns heute befinden. Der Mensch, so wie Sie und ich, wie wir hier heute leben, ist ja nie so oder ist ja nicht so gewesen, wie er jetzt ist. Sondern wir haben eine Zeit vor dem Sündenfall und eine Zeit nach dem Sündenfall. Wir leben heute aus der Zeit nach dem Sündenfall. Und das ist absolut wichtig, dass wir uns diese Entwicklung nun einmal anschauen, um richtige Schlüsse ziehen zu können. Sündenfall, was ist das? Nun, Sie kennen die Geschichte von Adam und Eva. Diese Geschichte ist mit Sicherheit wahr und auch ganz sicher, so wie die Bibel sie berichtet. Ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht. Ich darf das einfach mal so als Versuch machen, damit wir uns noch mal so einbezogen fühlen. Ist das, wenn Sie etwas Negatives hören? Nee, oder fangen wir mal ganz anders an. Wissen Sie noch den Predigttext von letzten Sonntag? Über was ist gepredigt worden? Merken Sie, Sie haben da was Positives gehört letzten Sonntag, oder?
Ja, klar. Wieso vergisst man das so schnell?
Ist doch nicht zu fassen, ne? Ist doch eigentlich sehr wichtig und entscheidend.
Ah, Moment. Wissen Sie noch, gestern hat Ihr Nachbar Ihnen da von dem Hans oder dem Otto was erzählt?
Ach nee, das ist schon ein halbes Jahr her.
Oh, da war so eine Sache, wissen Sie noch?
Oh,
der hat sich Dinger geleistet, der Otto.
Oh,
wissen Sie noch?
Ach, da wissen Sie 20 Jahre noch.
Nee, ach,
Sie wissen da jeden Atemzug, ne, was er da so, als er das erzählt hat, ne? Sie können sogar noch 20% beisteuern, noch zulegen, was das für ein Knochen ist. Ne?
Klar. Und dann sagen Sie, der Sündenfall wäre nicht wahr?
Das ist der beste Beweis dafür, dass der Sündenfall Realität war und ist.
Wieso? Wieso können Sie Negatives so über andere so super gut behalten?
Nur da, wo es um Gottes Wort geht,
ich weiß nicht, da habe ich einen Kopf wie ein Sieb.
Wissen Sie, was ein Sieb ist, ja? Nicht da fällt immer alle durch, ja?
Wieso kommt das?
Also ein klarer Beweis dafür, dass der Sündenfall Realität ist. Sonst müssten wir ja ein besonders gutes Ohr haben für Gott. Nein, wir haben aber ein besonders gutes Ohr für Satan, für Sünde. Da sind wir aufnahmefähig. Ne? Ein anderer Beweis. Sie haben die Möglichkeit, Bibel zu lesen oder so einen Film zu sehen, der ist zwar etwas, der kommt zwar so ein bisschen spät, nicht? Da sind so gewisse schöne Bilder bei. Für was entscheiden Sie sich?
Ach, eigentlich wäre ja mal interessant, da zu gucken, ne?
Ach, Bibel lesen. Komisch, ne? Und dann sagen Sie, Sie wären nicht gefallene Schöpfung?
Nein, wir sind gefallene Schöpfung. Von Scheitel bis zur Sohle. Total.
Und deshalb sagt die Bibel uns auch, dass wir böse sind. Von Jugend auf, da ist überhaupt nichts Gutes drin und nichts dran. Natürlich ist da irgendwo so ein Kern, da kann man mit der Lupe oder mit dem Mikroskop suchen. Klar, das ist doch so ein guter Kern irgendwo. Nur der Kern ist an sich wirklich von Natur aus ab Sündenfall kaputt, kreuz und quer und hin und her. So, Sündenfall. Was ist da passiert? Satan kommt, die Schlange, zu der Eva und sagt, du Eva, Moment mal, sollte Gott gesagt haben, kann das jetzt nicht im Einzelnen alle aufführen, sollte Gott gesagt haben, was hat er denn überhaupt? Und jetzt fängt die Eva an und repetiert. Nicht? Sie wiederholt, Gott hat gesagt, 1, 2, 3 und so weiter. So, und dann? Sie hat aber nicht gesagt, und das ist für mich verbindlich. Da war der große Fehler. Sondern sie hat genau das gesagt, was Satan ihr dann so, du guck mal ganz genau da hinten hin. Ah, da, von diesem Baum. Echt, Versuchung. Ach, das wäre ja so schön, weißt du. Und außerdem, wenn du von dem Baum nimmst, du, Mensch, Gott hält euch doch nur so klein und schmächtig und will euch nur unterdrücken und dann wirst du autonom sein, hast du Freiheit und dann, Mensch, dann kannst du mal leben, dann kriegst du dir Augen geöffnet, du, dann weißt du nicht, was gut und böse ist und Mensch, dann geht das los, das ist das Leben.
Ja, wunderbar, klar. Hat die Schlange recht gehabt? Hat die Schlange recht gehabt?
Ja, sie hatte recht und hatte doch die Unwahrheit gesagt. Das ist das Problem. Es ist beides drin. Und was kommt jetzt daraus? Dadurch, dass sich die Eva, und sie wickelt den Adam ja auch noch mit ein, du beiß mal, nicht? Schmeckt super, nicht? Verführung, ja. Dadurch hat sich der Mensch jetzt Satan untergeordnet. Der Mensch, jetzt aufpassen, hat getan, was Satan wollte. Hat sich den Willen Satans gebeugt. Und er hat nicht getan, was Gott wollte. Jetzt müssen wir Folgendes wissen. Zunächst mal war das Verhältnis Gott-Mensch eine Harmonie.
so ein Gleichklang. Da war Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch. Da war alles in bester Ordnung. Und jetzt passiert dieses Schreckliche des Sündenfalls, und in diese Liebesbeziehung, dass der Mensch unter der Herrschaft Gottes eingebettet in seiner Liebe leben konnte, in diese Harmonie kommt jetzt die Disharmonie Satans. Und wenn Sie das sich mal so vorstellen, hier ist Gott und hier unten ist der Mensch, da schiebt sich nun Satan dazwischen und trennt jetzt Gott und Mensch voneinander. Nur, jetzt haben wir Folgendes, jetzt ist nicht mehr Gott über dem Menschen, den hat er getrennt vom Menschen. Jetzt ist Satan der Herr über den Menschen, weil der Mensch sich Satan untergeordnet hatte. Und da liegt jetzt das Problem. Ab sofort muss der Mensch nämlich tun, was Satan von ihm wollte. Und er kann da so ohne weiteres nicht mehr heraus. Und da liegt jetzt das Grundproblem des menschlichen Daseins. Du und ich, wir müssen tun, was Satan von uns will. Ob sie das wollen oder nicht, sie müssen. Glauben Sie mir nicht? Kleinen Moment. Haben Sie schon mal den 31. Dezember erlebt? Mit den guten Vorsätzen? Ja? Ist doch der Tag mit den besten Vorsätzen, oder? Ach, da werden Pläne geschmiedet und Versprechungen und weiß ich was. Und dann kommt der 1. Januar, 12 Uhr mittags. Wo sind die Vorsätze geblieben? Ach, das mag vielleicht mal 14 Tage gut gehen. Und dann merkst du, Mensch, der alte Kerl ist nicht anders geworden. Das ist der alte Schrott geblieben. Das ist doch unser Problem. So, also der Mensch ist unter der Herrschaft Satans. Und jetzt beginnt eigentlich erst das Problem. Erstens, der Mensch ist von Gott getrennt. Liebesvakuum. Gott hatte den Menschen in seiner Liebe eingebettet. Aber jetzt haben wir Liebesentzug. Ein Riesenproblem. Und deshalb sind so viele Menschen unterwegs und versuchen, diesen Liebesentzug in irgendeiner Weise wieder aufzufüllen. Mit was denn? Wieder mit Sünde. Da meint man so, irgendwo Liebe im sexuellen Bereich oder weiß ich was, damit irgendwo dieses Liebesvakuum zu... Nein, Gott sagt, das ist Sünde.